herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge spreche ich mit Corinne Abele, die das Büro von Germany Trade and Invest in Shanghai leitet, und Daniel Müller vom Ostasiatischen Verein in Hamburg. Unser Thema heute: Wie müssen deutsche Unternehmen jetzt ihr Asien-Engagement und insbesondere das China-Geschäft überdenken und strategisch neu ausrichten? Und welche Chancen ergeben sich daraus eventuell für die Diversifizierung der Lieferketten in Südostasien? Und das ist ein sehr schwieriges und komplexes Thema, das deutsche Unternehmen momentan besonders stark beschäftigt. Deshalb werden wir das Thema auch in zwei Episoden des Podcasts diskutieren. Schwerpunkt heute wird der chinesische Markt sein. In der kommenden Folge spreche ich dann noch einmal alleine mit Herrn Müller vom OAV zum Themenschwerpunkt Asienkomplex, mit Blick auf die einzelnen Länder und Märkte und mit konkreten branchenspezifischen Handlungsempfehlungen für Unternehmen. Aber heute geht es erst einmal um die Dual Circulation Strategie, also der Politik der zwei Kreisläufe, die den chinesischen Inlandsmarkt unabhängiger machen soll vom Rest der Welt, die deutschen und europäischen Lieferkettengesetze und deren Auswirkungen, Investitionen und Produktion in China und Alternativen zu China, Sourcing in China und die Alternativen zu China, Personalstrategien für deutsche Unternehmen vor Ort, auch vor dem Hintergrund der Null-Covid-Strategie und vieles mehr. Also, volles Programm, los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Abele, hallo Herr Müller, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe eben schon in meiner Einleitung erwähnt, um welches Thema es heute gehen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Sie sind zwei ausgewiesene Experten im Bereich China und im Bereich Südostasien. Frau Abele, sagen Sie uns kurz ein paar einleitende Worte zu Ihrer Organisation, Germany Trade and Invest, und erklären uns gerne, auf welchen Wegen oder Umwegen Sie eigentlich nach China gekommen sind.
Ja, sehr gerne. Sie hatten es ja schon erwähnt, Germany Trade and Invest, das vertrete ich hier in Shanghai jetzt eben auch schon seit 8 Jahren, und zwar den Außenwirtschaftsbereich. Das heißt, wir analysieren verschiedene Branchen, Industrien auf Chancen, aber eben auch auf Risiken hin für deutsche Unternehmen und haben dabei natürlich vor allen Dingen exportorientierte Mittelständler im Blick. Die GTAI ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und hat eben in diesem Zusammenhang die Aufgabe, innerhalb des Außenwirtschaftssystems hier unterstützend tätig zu werden. Wir haben auch noch einen Investbereich, aber den vertrete ich nicht. Im Investbereich begleiten wir ausländische Investoren auf dem Weg nach Deutschland. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon über 20 Jahre, ja, ich glaube 22 oder 23, hier im chinesischsprachigen Raum. Vor Ort. Zum ersten Mal bin ich in China gewesen 1990, und zwar zu einem einjährigen Sprachstudium an der Universität Nanjing, und bin dann zurückgekommen 1999. Zuerst 6 Jahre war ich tätig für die GTAI in Taipei, bin von dort aus dann direkt nach Peking, war dort am Standort 8 Jahre und jetzt eben seit 2014 wieder zurück in Shanghai.
Sehr spannend. Herr Müller, wie sieht Ihr Background in Kurzversion aus und was macht eigentlich der OAV?
Ja, hallo in Kurzversion. Mein Name ist Daniel Müller. Ich bin seit 10 Jahren beim Ostasiatischen Verein in Hamburg, also etwas unterhalb von Bremen, für den Länderbereich Südostasien zuständig. Von Haus aus habe ich internationale Politik und Wirtschaft studiert. Der OAV ist ja, oder der Ostasiatische Verein ist ja einer der großen Ländervereine in Deutschland. Das gibt es für Afrika, das gibt es für Lateinamerika, wie auch für Asien-Pazifik, das heißt von Indien bis Japan, runter Australien, Neuseeland. Wir sind ein Verein, der getragen wird von unseren Mitgliedsunternehmen. Die zahlen eine jährliche Gebühr. Dafür haben sie Anspruch auf eine ganze Reihe von Dienstleistungen. Das sind Informationen, das sind Veranstaltungen zu allen möglichen Ländern, zu allen möglichen Themen. Das sind Delegationsreisen, das sind Rechercheaufgaben, Kontaktherstellung. Und insbesondere versuchen wir zu sagen, dieses ja doch zum Teil sehr hochkarätige Netzwerk zum Klingen zu bringen, indem wir die Unternehmer zum Erfahrungsaustausch zusammenbringen.
Und zu Ihrer Person selber, haben Sie selber viel Zeit im ostasiatischen Raum verbracht?
Das nicht, bin eigentlich ein Quereinsteiger. Also wie gesagt, internationale Politik und Wirtschaft hatte mich zuerst eigentlich mit Indien beschäftigt, bin dann durch Umstände zu Südostasien gekommen, und das seit 10 Jahren bearbeite ich diesen Länderbereich.
Ja, dann lassen Sie uns gerne gleich einsteigen ins Thema. Frau Abele, am liebsten mit Ihnen. Können Sie uns als Einstieg einmal einen Überblick geben über so die wichtigsten Entwicklungen, die die Wirtschaftsbeziehungen deutscher Unternehmen mit China derzeit grundlegend beeinflussen. Ich weiß, da gibt es viele, gibt es eine Menge, aber vielleicht sollten wir uns erstmal auf die wichtigsten fokussieren. Also was sind aus Ihrer Sicht die Themen, die man als deutscher Unternehmer oder als deutsches Unternehmen mit China und Südostasien Bezug im Blick haben sollte?
Das ist natürlich immer ziemlich komplex. Gleich vorneweg muss man immer sagen, es ist immer schwierig, wenn man über ganz China versucht zu sprechen, weil China natürlich in seinen Regionen nochmal von ganz eigenen Trends und auch Umsetzungen und Politiklinien getrieben ist. Vielleicht kommen wir mal darauf nochmal zu sprechen in der Folge. Wo wir im Moment stehen, würde ich sagen, ist tatsächlich an einem Bruch oder an einem sehr starken Wandel dieser Wirtschaftsbeziehungen, die ja über Jahrzehnte im Prinzip sich sehr gut entwickelt haben. Und nun kommen natürlich Bedenken rein, geopolitischer Natur, die ausgelöst sind natürlich auch vor den Erfahrungen mit Russland. Vielleicht, ich denke, da werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Gleichzeitig hat sich natürlich China komplett verändert, nicht? Das China der 90er Jahre, wo eben die ersten Mittelständler, die Deutschen, reingegangen sind, ist natürlich ein ganz anderes Land gewesen als heute und auch noch Anfang der 2000er. Es war in der Entwicklung, alles, was aus dem Ausland kam, wurde sozusagen aufgesogen, war willkommen. Wir erinnern uns nur an die Sonderwirtschaftszone, das ist alles sozusagen Vergangenheit. Jetzt im Moment ist natürlich nur noch der willkommen in China, der etwas beitragen kann zur inländischen chinesischen Entwicklung. Und diese inländische chinesische Entwicklung, die findet sich halt auch wieder in diesem Stichwort Dual Circulation wieder, ja, diese duale Kreislaufwirtschaft, die ja auch jetzt in den letzten Jahren, die von Xi Jinping natürlich auch vom Präsidenten sehr stark geprägt worden ist. Und im Prinzip, was heißt die? Zwei Kreisläufe, einen Außenwirtschaftskreislauf, einen chinesischen inländischen Wirtschaftskreislauf. Und dieser letztere soll eben gestärkt werden. Man möchte den Binnenkonsum stärken, aber gleichzeitig eben auch die lokalen Lieferketten, also die lokale Wertschöpfung. Das führt natürlich dann im Umkehrschluss im Prinzip zu einem stärkeren Abkopplung vom Rest der Welt. Aber gleichzeitig eben gibt es diesen kleineren Außenwirtschaftskreislauf noch, und der soll eben, wie ich gesagt habe, ergänzen. Da, wo es Lücken gibt in diesem inländischen Wirtschaftskreislauf, da soll eben der Input aus dem ausländischen Wirtschaftskreislauf greifen. Und das ist so ein bisschen, wo wir China im Moment sehen.
Ja, da vielleicht eine kurze Frage dazu. Was waren denn die Auslöser oder die Beweggründe dafür, so eine duale Kreislaufstrategie zu verfolgen? Wie kam es zu dieser Kursänderung?
Also ich denke, es kommt nicht von heute auf morgen, um ganz ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich berichte ja schon seit vielen Jahren über China. Diese Tendenz, sich abzuschalten beziehungsweise die lokalen Wertschöpfungsketten zu schließen, die war immer da. Ja, nur hat sie sich natürlich verstärkt vor dem Hintergrund zum Beispiel der Auseinandersetzung mit den USA, des Technologiekonfliktes, wo eben klar wurde, auch die Abhängigkeiten im Chip-Bereich, im Halbleiterbereich haben das nochmal stärker gemacht, und natürlich auch die gesamte geopolitische Struktur. Es ist aber klar, dass China auch versucht, selber unabhängiger zu werden, aber gleichzeitig eben auch einen stärkeren Einfluss auf den Rest der Welt beziehungsweise auf die außenpolitischen, auf die Außenwirtschaftsstrukturen im Rest der Welt zu spielen. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Standardisierung. Auch das ganz typisch. Es macht unheimlich viel, hat sehr, sehr viel gemacht, hat eine neue Strategie in der Standardisierungsstrategie 2035, setzt das inländisch um, also eine starke Basis, und versucht dann mit dieser, basierend auf dieser Basis, eben auch die internationalen Standards zu beeinflussen. Also man muss immer sagen, es ist, was viele eben auch immer betont haben, diese Dual Circulation alleine ist nicht gleich Decoupling. Ja? Der Außenwirtschaftskreislauf, die Verbindung zu den Märkten weltweit, spielt nach wie vor eine Rolle, aber eben eine ergänzende Rolle. Ja? Sozusagen, wo die Lücken ist, da soll eben rein, soll der Input rein, sei es an Know-how, sei es an Regelungen, sei es an Produkten, sei es an Rohstoffen, aber gleichzeitig soll eben diese Lücke immer kleiner werden. Ja? Ja. Das ist der Hintergrund, um unabhängiger zu sein, weil man eben gesehen hat im Technologiekonflikt und Handelskonflikt mit den USA, wie stark zum Teil Abhängigkeiten im Halbleiterbereich sind, aber auch zum Beispiel im Komponentenbereich, wenn wir zum Beispiel in Robotik reingehen. Also es gibt einfach Flaschenhälse, die da nochmal stärker ins Rampenlicht gerückt wurden und die Politik nochmal stärker forciert haben.
Ja, aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass sowohl die EU als auch die Amerikaner zum Beispiel jetzt nicht tatenlos dastehen, sondern als Reaktion auf diese Abkopplung, auf dieses Innengerichtete, was in China stattfindet, dann auch entsprechend reagieren. Ist da zu erwarten, dass sie das auch nochmal verschärft, dass wir uns sozusagen komplett voneinander entfernen? Aufgrund der Reaktion, die natürlich jetzt auch Bundesregierung und die EU streben auch eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit von China an, genauso in den USA, führt das letztlich dazu, dass wir uns sozusagen von der Globalisierung, wie sie mal vor 5 bis 10 Jahren noch der große Traum war, verabschieden müssen?
Ja, vielleicht ganz kurz von meiner Seite aus. Ich denke, der Herr Müller kann da auch viel dazu sagen. Ich denke, das Ende der Globalisierung ist nicht erreicht, aber das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen. Also wir werden sicherlich ein stärkeres Patchworking an Globalisierung haben, eine stärker regional geprägte Globalisierung und Handelsstruktur, als das, mit dem wir eben die letzten Jahre gelebt haben. Und natürlich von diesen Strukturen hat auch Deutschland in großem Maße profitiert. China natürlich auch. Also das, denke ich, werden wir sicherlich, da wird es eine Änderung geben. Herr Müller.
Ja, wenn ich da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen darf, also die Änderungen im internationalen Umfeld, die Sie angesprochen haben, also die Hauptänderungen haben natürlich in China selbst stattgefunden. Und das hat was zu tun mit dem politischen System. Das Lebensthema von Xi Jinping ist ja, warum ist die Sowjetunion untergegangen und die dortige kommunistische Partei und was müssen wir tun, damit das in China nicht passiert. Das macht man eben, indem man weiter zu sagen, das Machtmonopol in den Händen hält, keine Liberalisierung im politischen Bereich zulässt, aber es gab natürlich eine Liberalisierung im ökonomischen Bereich, daher auch diese fantastischen Wachstumszahlen, diese unglaublichen wirtschaftlichen Erfolge. Aber das hat zum Resultat, dass dort alternative Machtzentren entstehen, die das Machtmonopol der Partei herausfordern. Und da will man gegensteuern. Deswegen hat man Jack Ma aus dem Verkehr gezogen. Deswegen wurden die Tech-Konzerne sozusagen an die kurze Leine gelegt. Und sozusagen da ist sozusagen der Hauptunterschied und sozusagen die Außenpolitik, die folgt dem. Wie geht das weiter? Also vielleicht auch waren ja einige Zitate in den Medien der letzten Wochen. Also niemand fordert eine umfassende Globalisierung. Niemand fordert ein umfassendes Friendshoring, wo es nur darum geht, mit Ländern Handel zu treiben, die ein ähnliches politisches System haben wie man selbst. Niemand fordert zu sagen, dass man den Handel oder die Wirtschaftsbeziehung mit China einstellen soll. Worum es geht, ist zu sagen, die Risiken, die unzweifellos gestiegen sind, zu sagen, managebar zu machen und so Alternativen zu machen und eine vernünftige Risikominderung. Das ist das, was ansteht.
Ja, macht sehr viel Sinn. Und darauf wollen wir uns heute auch fokussieren. Wir wollen auf verschiedene Möglichkeiten der Reaktion schauen, was Unternehmen machen können, wie sie jetzt konkret auf die neue Situation, so wie sich jetzt dasteht, auf die neuen Rahmenbedingungen reagieren können. Gibt es noch weitere große Trends, die wir vielleicht vergessen haben? Ich denke zum Beispiel ans Lieferkettengesetz, das auch mal wieder ein wichtiges Thema ist, was auch in Zusammenhang mit China, aber auch mit anderen südostasiatischen Ländern steht. Ich denke aber auch zum Beispiel an eine Null-Covid-Strategie und die Lockdowns. Da hatten Sie ein bisschen schon darauf hingewiesen, Frau Abelet. Da vielleicht noch ein paar Dinge zur Einordnung, dass wir nicht so wichtige Trends oder wichtige Entwicklungen vergessen.
Wie gesagt, Herr Müller hat es auch nochmal klar gemacht. Also das, was wir sehen, ist jetzt nicht etwas, was von heute auf morgen sich entwickelt hat, sondern durch die Ereignisse verstärkt wurde. Ja, also die langfristigen Strategien von Xi Jinping, der natürlich auch China selbst und das Wirtschaftssystem in gewisser Weise umbaut. Es gab ja eine lange Zeit, wo eben Privatwirtschaft und Staatswirtschaft sozusagen nebeneinander waren, ein Hybridsystem. Und unter Xi Jinping ist zunehmend deutlich geworden, dass eben die Staatswirtschaft hier an deutlich erster Stelle steht. Ja, das haben die Aktionen eben gegen Jack Ma zum Beispiel klar gemacht. Aber auch in vielen anderen Bereichen sehen wir das. Ja, auch durch Mergers zum Beispiel, ja, werden eben starke Staatsunternehmen gegründet, die das beeinflussen. Und in dem Zusammenhang würde ich eben auch das, was an Konsequenzen durch die Corona-Pandemie entstanden sind, sehen. Ja, China, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ist inzwischen, ich glaube, das weltweit einzige Land, was noch eine Null-Covid oder flexible Null-Covid oder sozial flexible Covid, Null-Covid, egal, Strategie verfolgt. Sprich, am Ende des Tages steht, das Land hat sich nach wie vor abgeschottet. Man kommt also nur rein, wenn man Arbeitsvisum hat, ganz unter bestimmten Umständen auch mit einem Business-Visum, aber auch das ist schon sehr problematisch. Angehörige, auch das ist problematisch. Sprich, es kommen keine Touristen ins Land, es kommen keine Studenten ins Land. Auch das ist sehr wichtig, ja. Und wie gesagt, auch jemand wie die Techniker zum Beispiel, deutsche Maschinenbauer, ein Riesenproblem, Techniker reinzubekommen ins Land. Weil selbst wenn sie das Visum haben, dann müssen sie sich vorstellen, was kommt denn auf die Person zu? Also sie muss erstmal einen Flugplatz bekommen. Ja, die Tickets sind wahnsinnig in die Höhe geschossen. Wir sprechen im Moment, ich glaube, zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Ticket von Deutschland nach China. Und dann ist die Person ja auch immer noch nicht da, wo die Maschine aufgestellt werden soll, sondern geht erstmal in Quarantäne. Die hat sich jetzt verkürzt auf 7 Tage, war vorher 14 Tage. Aber je nachdem bleibt es nicht bei einmal 7 Tage, sondern sie landen möglicherweise in Qingdao oder in Shanghai, müssen aber die Maschine in Shenyang in Betrieb nehmen, dann verhängen die gegebenenfalls nochmals regionale Quarantäne. Also das führt im Prinzip dazu, dass sie im Prinzip von außen keinen Input mehr bekommen an Spezialisten und an Technikern. Gleichzeitig haben die Lockdown-Maßnahmen hier in China, die ja jetzt schon ja im Prinzip 22 Jahre, mehr als 2 Jahre im Prinzip immer so ein Stop-and-Go haben, andauern, dazu geführt, dass sich viele Expats und auch Deutsche vom Land verabschieden, vor allen Dingen eben mit Familien, weil Lockdown hier in China ist ein bisschen anders aufgestellt als in Europa oder in Deutschland. Ich sitze ja in Shanghai. Shanghai hat es ja in die internationalen Schlagzeilen geschafft mit seinem 2-monatigen Lockdown. Und das hieß halt, sie sitzen in der Wohnung komplett fest. Zum Teil sind sie auf Nahrungsmittellieferungen von außen angewiesen gewesen. Also das ist eine ganz andere Nummer. Die deutschen Unternehmen haben zum Teil versucht, die Produktion am Laufen zu halten, indem sie solche sogenannte Closed Loop geschaffen haben, ja, wo eben Schichten von Mitarbeitern in die Fabriken gekommen sind, dort gewohnt und gelebt, gegessen haben und dann abgewechselt wurden. Also das sind Zustände, das zeigt natürlich ganz klar, dass mit diesen Herausforderungen sich einiges auf jeden Fall ändert. Ja, viele sagen, China war der planbare Partner. Ja, man war nicht mit allem, noch nie mit allem einverstanden. Ja, die Markthindernisse waren immer da. Es gab noch nie eigentlich ein Level Playing Field. Herr Müller, Sie wissen das auch, wir haben immer wieder darüber geschrieben, ja, aber es war in gewisser Weise planbar. Ja, man konnte die 5-Jahrespläne lesen, dann wusste man, okay, bin ich in diesem Bereich willkommen, bin ich nicht willkommen, das kommt ungefähr auf mich zu. Und jetzt kommt natürlich mit dieser Covid-Geschichte etwas an Unplanbarkeit rein, was man so überhaupt nicht kennt. Ja, und deswegen sagen eben viele, das ist das Neue, was auf uns zukommt. Und die Auswirkungen auf die Lieferketten, sowohl die internationalen als auch die nationalen, die sind ja nicht weg. Ja, also das dauert ja nicht nur wenige Monate, sondern das wird sich bis ins nächste Jahr ziehen und gegebenenfalls noch länger. Und das sind neue Herausforderungen, auf die müssen sich die Unternehmen jetzt erstmal einstellen. Sie sind dabei, aber da sind andere Antworten gefragt als das, was man vorher kannte.
Ja, wo wir so gerade schon beim Thema Personal sind und Sie haben das gerade so eindrücklich geschildert und Sie sind da auch wirklich hautnah dabei in Shanghai und haben den Lockdown mitgemacht. Ist das ein dauerhafter Image-Schaden für den Standort China als attraktiver Arbeitsplatz für Management, für zukünftige Talente? Hat ja China und Shanghai und Peking immer eine gewisse eine Anziehungskraft ausgeübt, ja, war ein Karrieresprungbrett. Wird das auch in Zukunft wieder so sein oder hat diese Erfahrung, die viele Leute dort jetzt gemacht haben und vielleicht auch mit nach Hause tragen, so dauerhaften Schaden angerichtet oder wie schätzen Sie die Situation ein?
Also der Schaden ist da und der ist gemacht und der geht auch nicht mehr weg. Also so, das wäre meine Einschätzung. Sehr, sehr viele haben das Land verlassen und werden auch nicht mehr wiederkommen. Also vor allen Dingen eben Familien, ja, zum Beispiel. Das ist ganz klar, in der Situation ist das kein Standort mehr. Das eine sind die Expats, darauf will ich auch nochmal drauf hinweisen, die jetzt eben das Land verlassen oder ersetzt werden, eben auch durch lokale Manager, ja, soweit man welche findet für diese Führungspositionen. Das andere, und das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich mittelfristig auch noch ein sehr großer Schaden, den man vielleicht noch gar nicht so im Blick hat, ist der Schaden an der eigenen gut ausgebildeten Technik-Elite. Ich sage es mal so, wenn Sie in bestimmte Branchen gucken, hier in China, zum Beispiel Biotech, ja, oder aber Halbleiter auch, ja, oder in dem neu aufstrebenden Pharma-Bereich, KI-Bereich, viele dieser jungen Unternehmer, dieser Start-up-Leute haben einen Hintergrund im Ausland, zum Teil einen ausländischen Pass oder eben eine lange Zeit des Studiums oder der ersten Arbeitstätigkeit, vor allen Dingen in den USA, hinter sich. Diese Leute sind zurückgekommen nach China die ganzen Jahre, weil sie eben hier meinten, die besseren Bedingungen zu finden, nicht? Also nach dem Vorbild Jack Ma, ja? Ja. Man kann eben groß werden, man bekommt die Finanzen, man hat die Möglichkeiten. Und die gucken natürlich jetzt sehr, sehr deutlich drauf. Also das, was mit Shanghai passiert ist, ich glaube, das hat nachhaltigen Schaden angerichtet, eben auch bei dieser Gruppe, an denen natürlich China auch vor allen Dingen interessiert ist. Und sie sehen auch, dass nicht nur die klassischen Expats das Land verlassen, sondern eben auch genau diese gut ausgebildete Elite, häufig im Technologiebereich, die jetzt sich eben auch für andere Länder zunehmend interessieren. Das sieht man. Und das ist noch ein Schaden, der also an den eigenen Leuten sozusagen ein Brain Drain stattfindet und nicht nur in Bezug auf die Expats.
Herr Müller, kann eine Riesenchance sein für angrenzende Länder und Unternehmen mit Hauptsitzen in benachbarten Ländern, die mit Kusshand wahrscheinlich die Talente gerne auffangen, die China da in der Weise nicht mehr so haben will.
Ja gut, ob die nach Südostasien gehen, das wäre noch die Frage. Die werden sich wahrscheinlich eher an die westlichen Länder orientieren. Aha. Die sind ja in der Regel auch top ausgebildet. Zu sagen, wenn es darum geht, diese kritischen Abhängigkeiten fragen wir mal aus Sicht der Unternehmen, wenn es darum geht, diese kritischen Abhängigkeiten zu reduzieren, kann man das ja aus Sicht der deutschen Politik einmal betrachten. Die haben ja ziemlich abrupt den Schalter umgelegt, nachdem ja quasi jahrzehntelang die Verflechtung mit China gefördert wurde, heißt es jetzt, ihr müsst Risikominderung betreiben, Diversifizierung betreiben. Aus Blick der Unternehmen ist es natürlich wesentlich schwieriger. Von denen kann man ja nicht verlangen, dass sie quasi eine systemische Perspektive einnehmen, sondern die müssen aus ihren unmittelbaren betriebswirtschaftlichen Erfordernissen handeln. Zu sagen, jetzt ist der Vorteil, dass Südostasien um die Ecke liegt sozusagen von China. Sozusagen gibt es eine ganze Reihe von Ländern, die da interessant sind. Der ASEAN-Komplex selbst, das Stichwort, was da immer wieder fällt, als erstes ist Heterogenität. Das sind 10 Länder, ein 11. Timor-Leste beantragt jetzt Aufnahme oder schon länger in die ASEAN. Es gibt eine Regionalorganisation, die heißt ASEAN, Vereinigung der südostasiatischen Länder. Da sind 10 Länder Mitglied. Ja. Und jetzt ist die Herausforderung, einer zu abstrahieren zwischen ASEAN als Organisation und den einzelnen Märkten. Vielleicht noch mal kurz zu dem Thema mit den Lockdowns. Also wir haben ja einen schönen Vergleich und das ist Vietnam. Vietnam hat ja ein ähnliches System wie China. Zu sagen, das, was in China passiert ist, 2017, 2018 hat Xi Jinping beschlossen, für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär zu kandidieren. Das steht jetzt im Herbst an. Damit hat man das Prinzip der kollektiven Führung aufgegeben. Also vorher war es ja so, dass sozusagen die Entscheidungsfindung auf einer etwas breiteren Basis war, dass sozusagen ist es auf eine Person zugeschnitten. Und es hat natürlich das Problem, dass so ein System extrem fehleranfällig ist. Das kann sich auch nicht revidieren. Hat Xi Jinping einmal eine Richtung vorgegeben, ist es extrem schwierig, zu sagen, davon wieder wegzukommen. Das ist sozusagen der systemische Hintergrund von dieser Lockdown-Politik. Vietnam hatte im Sommer letzten Jahres eine ähnliche Situation, wo auch zu sagen, die Null-Covid-Politik nicht weiter funktioniert hat. Aber da war man zu sagen hinreichend pragmatisch, zu sagen, eine Kehrtwende zu vollziehen, Impfkampagne zu forcieren, ausländische Impfstoffe zuzulassen. Und das zeigt zu sagen, dass da ein pragmatischer Ansatz ist. Vietnam, weiß nicht, sollen wir jetzt schon in die einzelnen Märkte gehen? Vietnam zu sagen, ist ja quasi da als erstes, wird er genannt, was direkt auch an der chinesischen Grenze liegt. Für die Unternehmen, oder man muss differenzieren, zu sagen, für mittelständische und Unternehmen ist es natürlich einfacher, die sind agiler, sich andere Märkte zu ziehen für die Großunternehmen, die mit 20, 30, 40% Umsatz, China-Anteil bei Umsatz und Gewinn in China aktiv sind, ist es natürlich wesentlich schwieriger. Für die kleineren, die sind agiler und die können sich dann sozusagen andere Märkte sehen. Aber vielleicht können wir da später noch drauf, auf die einzelnen Märkte drauf eingehen.
Ja, vielleicht mal einen Schritt zurück, um ein bisschen auch aufzuteilen zwischen China und Südostasien als Investitionsmarkt, also als Markt vor Ort, wo ich mit einer Niederlassung vor Ort bin und da produziere, und dann auf der anderen Seite als Sourcing-Markt. Vielleicht erstmal den Bereich Produktion und Investition in China selber. Frau Abeler, da haben viele große deutsche Unternehmen und auch viele Mittelständler in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel, viel Geld investiert für lokale Produktion dort. Da bei diesem Investitionsklima und die Art und Weise, wie ich investieren kann und was ich mit Investitionen machen kann, hat sich einiges verschoben. Was sind da die neuen Rahmenbedingungen und wie müssen Unternehmen jetzt mit neuen Strategien auf diese neue Situation reagieren?
Ja, das ist interessant, dass wir im Prinzip so zwei gegenläufige Trends beobachten. Das eine ist, dass die Branchen selbst im Prinzip in den letzten Jahren immer offener wurden. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also wenn man über zum Beispiel über die Kfz und die Automobilindustrie spricht, das sind ja keine WUFIs klassischerweise, sondern das war ein klassischer Joint-Venture-Zwang-Branche. Das heißt, alle die Großen, die hier in China tätig sind, sind im Prinzip immer noch nach wie vor zumeist mit Joint-Ventures tätig, wenngleich jetzt eben auch die Elektromobilität aufgegangen ist. Das war schon immer da. Das ändert sich nicht wesentlich. Was sich ändert, sind die Beweggründe. Ganz am Anfang ist man nach China rein, weil es billig war zu produzieren. Das hat sich in den letzten Jahren sowieso bereits geändert. China ist immer teurer geworden, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen alternativen Standorten in Südostasien. Was jetzt dazu kommt, ist eben, dass man häufig die Produktion so aufgebaut hat. Man ist rein mit den Investitionen, um näher am chinesischen Kunden zu sein, der zum Beispiel in der Chemiebranche, in der Kfz-Branche sehr viel durch seine Forderungen auch Innovationen ausgelöst hat, war aber immer nach wie vor in Komponentenbereichen beziehungsweise im Hightech-Bereich auf Importe und Lieferungen aus dem Ausland oder aus dem Mutterhaus angewiesen. Covid hat jetzt eben klar gemacht mit den Lieferketten-Disruptionen, dass dieses Modell der Vergangenheit so wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen wird. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe mich weitgehend eben mit meinen Investitionen, meiner Produktion aus dem Markt zurück. Das wird der eine oder andere machen, wenn es kein großes Volumen hat und er Alternativen hat. Aber Kfz-Industrie oder Chemieindustrie, wo Milliardeninvestitionen bereits getätigt worden sind, die werden das nicht machen. Ich denke, einige von Ihnen werden eine andere Strategie verfolgen, nämlich das, was ich nenne, die de facto Decoupling. Sie werden noch stärker versuchen zu lokalisieren und sich unabhängiger machen von den internationalen Lieferketten. Und das ist zum Teil auch das, was wir jetzt sehen. Die Investitionen erfolgen weiter. Und führen dazu, dass die Unternehmen zum Teil sich auch innerhalb von China diverser aufstellen. Ja, also stärker in die einzelnen Regionen gehen, um eben im Falle von Lieferkettendisruption dann dort zu sein. Gleichzeitig muss man sich aber auch klar machen, vor allen Dingen für einen Mittelständler oder auch ein anderes Unternehmen, was noch nicht im Markt ist, möchte ich in diesen Markt noch reingehen oder überhaupt investieren, weil natürlich die Anforderungen, auch die Compliance-Anforderungen, die Risiken, die geopolitischen Risiken, was sich alles zu beachten ist, was mache ich denn, wenn eben meine Lieferketten wieder disruptieren, was mache ich denn, wenn sich das mit dem Lieferkettengesetz auch nochmal so gestaltet, dass ich, wenn ich selbst in China produziere, aber nicht in Xinjiang, vielleicht doch Nachweispflichten habe, mit Sicherheit, ja, Compliance-Sichten, die ja nochmal weiter nach oben gehen. Also werde ich dieses Risiko, will ich das Risiko überhaupt noch eingehen und auch natürlich das Risiko, was im Bereich von Branding und Markenimage natürlich mit einhergeht. Das heißt, ich denke, für einige neue wird, die denken auf jeden Fall stärker in Alternativen als bislang. für andere, die im Markt sind, aber vielleicht nicht mehr ganz so prominent im Markt sein wollen, ist natürlich auch eine Strategie zu deinvestieren, beziehungsweise eben über Minderheitsbeteiligungen dann an bestehenden chinesischen Unternehmen weiterhin von dem Wachstum im Markt zu profitieren, aber eben nicht als ausländisches Unternehmen mit eigener Marke und Branding und Sichtbarkeit.
Herr Müller, ist jetzt schon abzusehen, dass die Märkte, die an China grenzen, die theoretisch Alternativen bilden können, dass die davon profitieren? Also gibt es gute Beispiele, die Sie zum Beispiel gehört haben, wo Unternehmen sich genau den chinesischen Markt angeschaut haben, vielleicht noch nicht aktiv waren, über Investitionen nachgedacht haben, dann aber alternativ in alternative Märkte investiert haben und dann Produktion dort aufgebaut haben?
Also das, was wir beobachten, ist, dass sozusagen die Unternehmen, was China betrifft, deutlich vorsichtiger agieren. Sozusagen, also die China-Euphorie, die ist definitiv vorbei, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage sozusagen, wie agieren die? Also nach meiner Beobachtung ist das immer noch sehr passiv. Es war ja auch so, also Südostasien muss man nicht gehen, um aus China wegzugehen, sondern es hat ja auch vorher seine Märkte und sozusagen Geschäftsopportunitäten. Meine Beobachtung, dass die Mittelständler sozusagen da flexibler sind, sie sich ja umschauen. Bei den Konzernen gibt es ja das Stichwort China Plus One, China Plus Two, China Plus X. Das bedeutet, dass man sich sozusagen Alternativstandorte schafft. Aber das ist alles noch, mag auch Covid-bedingt gewesen sein, dass das noch nicht richtig gezündet hat. Der Markt, wo man das als erstes sehen würde, ist Vietnam. Da gab es jetzt eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich dem vom Markt verstärkt anschauen. Aber zu sagen, was jetzt wirklich größere Investitionen betrifft, kann man dazu noch keinen festen Trend ableiten.
Darf ich da nochmal ganz kurz noch was ergänzen? Also ich denke, Herr Müller, genau das, was Sie auch sagen. Regionales Headquarter in China, ich glaube, das ist out. Also jeder, der aus China raus die Region auch mit so bedient, dass er Techniker, Spezialisten, Leute sich eben aus China rausbewegen müssen in die Region. Ich glaube, das wird ganz schwierig werden. Gerade für einige von den Mittelständlern, das kenne ich auch hier vor Ort direkt, die haben ihre Operations sozusagen schon verlegt. Ja, die halten in China noch ein kleineres Büro für vor Ort, für lokal, aber bedienen im Prinzip, bauen eine größere Niederlassung in der Region auf in Singapur zum Teil, wenn es um Software geht, oder anderen Standorten, um die Region zu bedienen. Also das ganze Konzept mit aus China raus für die Welt, ja, das ist halt jetzt, hat ganz viele Fragezeichen bekommen. Mhm. Das ist nicht nur bei der Produktion so, sondern eben auch im Bereich von Innovation. Also viele der großen Unternehmen sind ja auch mit Innovation, Produktinnovation und so weiter nach China rein, mit dem Ziel im Prinzip diese Innovation, diese chinesische Innovation in ihre internationalen Innovationsnetzwerke zu integrieren, ja, und daraus eben einen Input zu geben, aber auch wieder was rauszunehmen. Und das Konzept, das ist, will man sagen, gescheitert. Ich würde sagen, ganz, ganz schwierig.
Ja, da schneiden Sie in der Tat ein sehr wichtiges Thema an, und zwar das der Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang in China gemeinsam mit Organisationen vor Ort, mit Startups vor Ort, mit Wissenschaft gemacht wurde. Auch da ist jetzt ein großes Fragezeichen davor, wie es da weitergehen soll. Auch da findet ja eine gewisse Abkopplung oder eine gewisse Fokussierung aufs Innere statt. Und viele Hürden werden aufgeworfen. Also im Prinzip ändern sich die gesamten Rahmenbedingungen, so wie sie früher da waren. Auch diese Euphorie in Bezug auf Zusammenarbeit, gemeinsame Forschung und Forschung, die da betrieben wird, kann man global anwenden. Auch da viele Fragezeichen. Können Sie da nochmal vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen, um zu beschreiben, mit welchen Herausforderungen Unternehmen da tatsächlich zu kämpfen haben, die vorhaben, dort in China Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten?
Also es steht natürlich nach wie vor an erster Stelle ist der Schutz des geistigen Eigentums. Das war ja immer in China eine große Diskussion. Das ist nach wie vor da, auch wenn es da vor Ort natürlich deutlich an den Rahmenbedingungen, an den gesetzlichen Grundlagen hat sich einiges verbessert, auch an den Umsetzungen. Nichtsdestotrotz ist das nach wie vor ein großes Risiko, und das können Sie auch vertraglich nicht wegbekommen. Ja, und das trifft natürlich einen Mittelständler stärker als ein Großunternehmen. Der zweite Punkt, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist natürlich im digitalen Bereich, der auch immer wichtiger wird, gerade bei der Innovations- und Forschungszusammenarbeit. China hat seine eigenen Cyberspace Security Gesetze aufgesetzt, seine eigenen Datenschutzgesetze, die zum Teil inkompatibel sind mit dem Rest der Welt und vor allen Dingen für ausländische Firmen bedeuten, dass sie personenbezogene Daten, aber auch wichtige Daten, und das ist der große Unterschied zum europäischen Rahmen, wichtige Daten, das sind also auch Industriedaten, müssen in China gespeichert werden, vorgehalten und bedürfen sozusagen einen gewissen Genehmigungsvorbehalt, wenn sie die außer Landes transferieren wollen. Und wenn man sich das natürlich vorstellt, in Forschungs- und Innovationszusammenarbeiten, dann ist das natürlich ein riesiges Hindernis. Und gleichzeitig hat sich China auch anders aufgestellt mit seinem Exportkontrollgesetz, was eine große Keule ermöglicht. Ja, wir haben das gesehen am Fall von TikTok zum Beispiel, ByteDance. Da ging es letztendlich um einen Algorithmus. Und Algorithmen sind inkludiert, also können unter bestimmten Umständen nicht aus China raus transferiert werden. Und wenn ich natürlich so eine Rahmenbedingung habe, ja, mit großen Unsicherheiten, ich sage nochmal Unplanbarkeit, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, in Innovationen und Entwicklungen in dieses Land zu investieren. Wie einige auch sagen, ist, dass das schadet nicht nur eben ja den internationalen Unternehmen. Was heißt schadet? Sie müssen ihre Strategie umdenken, das können sie. Es schadet vor allen Dingen eben auch China selbst, weil es im Prinzip mehr oder weniger den Ast, auf den es angewiesen war und immer noch ist, absägt. Ja, und das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren, denke ich, noch stärker sehen werden, als wir das bislang sehen. Also ob China zum Beispiel im Halbleiterbereich das alles aufholen kann, ohne Input, riesen Question Mark, ja. Und das Gleiche gilt eben auch für bestimmte Chemiebereiche, Biotech-Bereiche und so weiter.
Ja. Herr Müller, auch da die Frage, sind da bereitwillig andere Standorte und Alternativen am Start, die gerne diese Art von Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die vorher in China stattgefunden hat, jetzt bereitwillig im eigenen Land gerne machen würden mit internationalen Firmen und Mittelständler aus Deutschland zum Beispiel?
Ja, also die wirtschaftlichen Aktivitäten im Durchschnitt in den südostasiatischen Ländern finde ich auf einem niedrigeren Niveau als in China statt. Also das gibt es definitiv in Singapur, die sind da auch sozusagen sehr aktiv und werben da auch an. Bei den anderen zu sagen, würde ich sagen, ist das noch kein großes Thema, zumal ja in China darauf hingewiesen, dass sozusagen dort das Ökosystem ja enorm groß ist, zu sagen, dass man dort viele, viele Leute hat, zu sagen, dass dort auch das Venture-Kapital ist. Also das sehe ich nicht, dass Südostasien dort in absehbarer Zeit, Ausnahme Singapur, zu einem Standort für Research and Development wird.
Ich muss gerade mal zurückgehen, Frau Abel, auf Ihren Kommentar, dass China sich in gewisser Weise den eigenen Ast absägt. Wir reden hier ganz viel von deutschen Unternehmen und wie die reagieren, aber das multipliziert mit allen anderen globalen Märkten und Unternehmen, die auch selber Unterbelegungen haben, frage ich mich, ist das so gewollt? Zwängt sich so ein bisschen von außen die Frage auf, ob ausländische Firmen in China eigentlich noch gewollt sind? Oder ist da irgendwann abzusehen, dass sich komplett verselbstständigt und keine ausländischen Firmen dort mehr noch mehr gesehen werden? Und ist das zielführend? Führt das zum Ziel, dass sich China davon verspricht?
Also ich denke, da würde ich gerne nochmal aufgreifen, das, was Herr Müller eingangs ja auch schon dargestellt hat. Ja, es ist immer eine Frage des Primats. In den letzten Jahren waren wir uns eigentlich alle immer in der Kommentierung relativ einig, dass der wirtschaftliche Erfolg und das Wirtschaftswachstum das Legitimationsinstrument der kommunistischen Partei und der Regierung war. Und das ist sicherlich etwas, was wir unter Xi Jinping sehen, ist nicht mehr der Fall. Sondern man ist in gewisser Weise bereit, das politische Primat über das der Wirtschaft zu stellen. Siehe ein zweimonatiger Lockdown, komplett Lockdown in Shanghai. Ja. Hätten viele nicht für möglich gehalten, genau aus diesem Grund, wegen der wirtschaftlichen Bedeutung. Siehe das Vorgehen gegen die Tech-Firmen. Auch das haben viele ja nicht für möglich gehalten. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Und das ändert natürlich die gesamte Denkweise. Ja, wenn man von der Wirtschaft hergeht, dann sagt man, man sägt den Ast ab. Wenn das natürlich politisch begründet ist und das wird ja politisch sehr stark begründet mit anderen Prämissen, was weiß ich, Wohlstand sozusagen für alle, ein Ausgleichen der Entwicklung in der Gesellschaft und so weiter, einen stärkeren Einfluss der Partei dann hat es natürlich eine andere Dimension und dann zählt das halt eben nicht mehr, ja. Dann wird der Ast eben abgesäbelt, weil man ja vielleicht nach oben guckt.
Ja. Ja. Ich möchte nochmal zurück zu der Entwicklung, die deutsche Unternehmen, die in China Bezug haben, in Bezug auf China als Sourcing-Land haben und welche wichtigen Trends man im Auge behalten muss. Ich nenne das Thema Lieferkettengesetz. Auf deutscher Ebene, aber auch auf europäischer Ebene ist da einiges in der Mache. Was für Risiken ergeben sich daraus für Unternehmen? Angefangen mal mit China und wir können aber das auch auf andere Länder in Asien ausweiten. Welche Risiken ergeben sich jetzt momentan dadurch, durch diese neuen Rahmenbedingungen, die durch Gesetze wie das Lieferkettengesetz gegeben werden für Unternehmen, Frau Abele?
Ja, man muss vielleicht nochmal zuerst darauf zurückgehen, es ist nicht nur ein rechtlicher Rahmen, der ein Risiko birgt, sondern es birgt auch tatsächlich einfach diese Disruption der Lieferketten. Ja, das ist ja das, was die Leute erstmal zum Umdenken gebracht hat. Das heißt, alle Planungen, wie es bevor lief, Production on time, Lieferungen on time und so weiter, das ist alles sozusagen Makulatur. Das muss alles überdacht werden. Das hat es natürlich ausgelöst. Und wenn wir sehen, das IFO-Institut hat ja eine jüngste Studie gemacht, die fand ich eigentlich sehr interessant, wie viele der Befragten in den jeweiligen Branchen in Deutschland planen, die Importe aus China zu reduzieren, dann ist das enorm. Im Chemiebereich kamen da 64% raus, im Machinery-Bereich um die 50%, Kfz war noch das niedrigste mit 27%. Also da sieht man schon, da ist ein enormes Umdenken. Also zunächst geht es einfach mal, weil es die Lieferketten nicht mehr gibt. Dann kommt der zweite Punkt und das ist das Lieferkettengesetz, was Sie halt eben angesprochen haben, dass man entlang der Lieferketten Regeln einhalten muss, eben auch Human Rights Regeln und vor allen Dingen Arbeitsschutzregeln. Und hier ist natürlich China, was auch ja nicht aus dem Nichts kam, sondern eben schon lange Zeit gewährt hat, durch das Vorgehen gegen die uigurische Minderheit in Xinjiang, war schon immer die Diskussion um die Verletzung der Menschenrechte gegeben. Das ist jetzt sozusagen in einer neuen Art und Weise dokumentiert worden und auch das Ausmaß. Und das stellt natürlich eben in Frage, können Produkte, die in Xinjiang produziert werden, sind eben überhaupt noch diese Anforderungen des Lieferkettengesetzes erfüllen. Man kann es noch weiter, stricken, wenn Sie zum Beispiel sich bestimmte Lieferketten anschauen, wie die Solarindustrie, würde ich jetzt mal sagen. Ja, viele von den Panels werden aus Silizium gemacht, Polysilizium, und das ist eben die größten Werke sind in Xinjiang. Ja, also das ist eine große Diskussion, die da jetzt in Gang gekommen ist. Und dann, wenn Sie sich dazu entschließen, gut, es gibt eben der Preis, der Markt, die Angebote sind da, dann müssen Sie natürlich im zweiten Schritt klären, wie kann ich denn dann trotzdem Transparenz entlang meiner Lieferkette schaffen, also Compliance-Regeln einziehen. Auch das ist nicht so ganz trivial, weil Sie können ja nur das sozusagen durch eine dritte Partei absegnen lassen, dass Sie das erfolgen, wenn die tätig wird, ja, und eben auch tätig werden kann. Also da sind noch ganz, ganz große Fragezeichen entlang dieser Kette, was da auf uns zukommt. Ich würde gerne noch eine Sache auch noch erwähnen, was ja auch noch kommt. Das ist ja die CO2 sozusagen Grenzsteuer, nicht? Also Sie müssen ja nicht nur jetzt transparent sein entlang Ihrer Lieferkette, was die Arbeitsbedingungen angeht, sondern eben auch was die CO2-Emissionen angeht. Auch das muss ja irgendwo dokumentiert werden, nachgewiesen werden, anerkannt werden. Also das ist noch auch ebenfalls nochmal ein ganz anderer Compliance-Aufwand, der da zu fahren ist.
Ja, gibt es denn zu beobachten, dass es Bestrebungen gibt auf Seiten Chinas, den internationalen oder auch den deutschen Firmen das Leben da ein bisschen einfacher zu machen? Gibt es Bestrebungen, die es deutschen Firmen ermöglichen sollen, dieses Lieferkettengesetz einfacher einzuhalten? Oder ist man da im Prinzip als Unternehmen auf sich selbst gestellt und muss da selber sehen, wie man klarkommt? Oder ist zu erkennen, dass das Thema dort in China auch ernst genommen wird und dass es Bestrebungen gibt, den Firmen das Leben einfacher zu machen?
Also ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, nein, zumindest sieht man das hier nicht im Land. Das wird im Prinzip, das ist euer Thema, das ist erstmal nicht unser Thema. Ja, so würde ich das jetzt mal zunächst beschreiben. Allerdings könnte es zu einem chinesischen Thema werden, wenn zunehmend auch chinesische Firmen betroffen sind. Wir gucken mal zum Beispiel Bekleidung, Textilbranche, ja. Die Baumwolle kommt eben zu einem sehr großen Anteil, ich glaube 80% innerhalb der verarbeitenden Sachen in China aus Xinjiang. Wenn, und das sind natürlich chinesische Firmen, und in dem Moment wird das natürlich, geht es nicht mehr nur um die ausländischen Firmen, sondern eben auch die chinesischen Firmen, die eben in ihrer Produktionslinie dann diese Anforderungen erfüllen müssen. Ja, bislang sieht man hier nichts, dass sie da irgendwie einleuchten. Es gibt leichte Diskussionen, ich würde es mal so formulieren, aber viele der chinesischen Unternehmen, ja, haben schon damit angefangen vorher, machen es jetzt auch noch weiter und versuchen eben zu investieren im ASEAN-Bereich, in Vietnam oder in Indonesien und dann sozusagen von dort aus die Waren weiter zu verschiffern. Aber es kommt ja trotzdem, die Baumwolle, die reinkommt, kommt trotzdem immer noch aus einem Teil daher. Und wie das dann eben nachgewiesen wird, das ist noch, ja, das ist, denke ich, im Moment ein großes Thema. Die Textilbranche ist vielleicht auch nochmal interessant. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Wir hatten 2011, waren der Anteil von China an den Bekleidungsimporten in Europa noch bei 40%. Der ist inzwischen sowieso schon runter auf 25%. Und das könnte eben noch weiterfallen. Ja, aber dass man das auch mal sieht. Ja, also die Entwicklung ist kontinuierlich.
Ja, und Herr Müller, das waren wahrscheinlich Länder, das ist wahrscheinlich alles abgewandert in Regionen wie Vietnam oder Bangladesch, die dann bereitwillig auch diese Volumen aufgenommen haben, richtig?
Ja, das ist Teil des Produktzykluses, wo in dem Maße, wie in China die Kosten gestiegen sind, haben sie sich natürlich nach alternativen, günstigeren Standorten umgeschaut. Aber die Lieferkettenproblematik, die existiert in Südostasien genauso. Man muss ja sagen, genau. Da gibt es auch eine ziemlich große Unsicherheit. Also das Deutsche tritt ja jetzt 23 in Kraft für Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern. Dann soll es noch die europäische Variante davon geben, die nochmal verschärftere Standards anlegt. Wir haben mit unseren asiatischen Partnern gesprochen, die wissen vielfach gar nicht, was auf die zukommt, zu sagen. Dann ist auch die Frage, wie das sozusagen auf deutscher Seite gehandhabt wird, falls es dazu Beschwerden kommt. Also ich habe gelesen, dass das ein mehrstufiger Prozess sein soll, wo sozusagen dann mit den Unternehmen zusammen sukzessive Lösungen erarbeitet werden sollen und erst im letzten Schritt sozusagen gibt es Sanktionen. Jetzt sozusagen beginnt man auch, weil es auch sozusagen diese Rückmeldung aus den asiatischen Partnerländern gab, auch Informationsangebote zu konzipieren für die Länder, damit auch die wissen zu sagen, was auf die Zukunft und dass man da mögliche Problemfelder gegebenenfalls abstellen kann.
Die Unsicherheit ist hier auch groß. Also das ist ganz klar. Also da ist man in China genauso ganz am Anfang. Ja.
Andererseits, ich habe gerade jetzt am Freitag mit einer Vertreterin des Unternehmens für Outdoor Fashion gesprochen und die haben gesagt, wir haben das schon lange auf dem Schirm, zu sagen, das ist für uns ein Wettbewerbsvorteil und zu sagen, für uns ist es überhaupt kein Problem, wir werden sogar noch toughere Kriterien, also das gibt's auch.
Herr Müller, gibt es denn Länder, von denen Sie das Gefühl haben, die haben es wirklich ernst genommen und die sind wirklich da bestrebt, da wirklich konkret Änderungen vorzunehmen, sodass es globalen Unternehmen, die diesen Zwängen der Lieferkettengesetze unterlegt sind, da tatsächlich dem Anspruch gerecht zu werden? Gibt es da bestimmte Regionen, die wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen, die man sich mal anschauen sollte?
Also was das Marktvolumen betrifft, ist natürlich Indonesien das entscheidende Land, aber Indonesien ist gleichzeitig auch ein sehr schwieriges Land mit einer langen protektionistischen Tradition. Die beginnen jetzt sukzessive, sich in den Weltmarkt zu integrieren. Dann gibt es Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die quasi schon Jahrzehnten Teil des modernen Weltwirtschaftssystems sind. Vietnam hat da ein bisschen später mit begonnen, zu sagen, diese Länder, weil Sie vorhin die Frage gestellt haben, die schauen natürlich nach China und erhoffen sich sozusagen Ansiedlung von ausländischen Unternehmen in den Ländern. Aber da muss man auch wirklich im Einzelfall, im Einzelland für das Einzelunternehmen schauen, zu sagen, wo ist da was zu machen. Also wenn Sie mich fragen würden, würde ich sagen, für Unternehmen im produzierenden Bereich sollte man sich vielleicht mal die Schiene Vietnam, Thailand, Malaysia anschauen, weil man da wirklich wunderbar zu sagen ein aufsteigendes Produktions- und Niveau bei den Wertschöpfungsketten hat. Also Vietnam ist da noch relativ am Anfang. Die schließen jetzt zu Thailand oder wollen zu Thailand aufschließen. Malaysia ist gerade, was Elektronik, IKT betrifft, die stellen noch Halbleiter her, sozusagen ist da schon fortgeschritten. Sagen, Thailand versucht jetzt seinerzeit sozusagen Vietnam nachzueifern, Malaysia nachzueifern und Malaysia guckt ganz stark an die Südspitze nach Singapur. Also da muss man wirklich im Einzelfall schauen, Einzelunternehmen, Einzelbranche, um allgemeine Aussagen sind relativ schwierig zu betreffen.
Ja, glaube ich gerne. Im Hintergrund haben wir einen Hund, falls wir den irgendwie nicht technisch irgendwie entfernen können. Frau Abel, Ihr Hund wird nervös hinten im Hintergrund.
Der ist weggesperrt, aber jetzt wird es ihm, glaube ich, so langsam zu bunt. Ja, genau. Ich wollte noch ganz kurz mal sagen, genau zu den Investitionen. Südostasien ist ja natürlich nicht nur ein alternativer Investitionsstandort jetzt für europäische Unternehmen, die möglicherweise Alternativen suchen zu China, sondern auch für die Chinesen selbst. Ja, auch das sehen wir natürlich, dass die Chinesen, die ja nach wie vor, die ja schon vorher auch in Asien sehr stark investiert haben, jetzt das auch vielleicht noch stärker nutzen als bislang. Ich hatte jetzt auch noch mal gesprochen mit Unternehmen, wie sie sich das vorstellen. Ich denke, das ist der eine oder andere wird das machen, den chinesischen Zulieferer sozusagen verlagern. Aber es gibt natürlich auch ein alternatives Netzwerk an ausländischen Unternehmen in Südostasien. Also die Japaner und die Koreaner sind ja auch sehr stark unterwegs, ja, sodass es da durchaus auch Alternativen gäbe.
Bedeutet aber gleichzeitig für die deutschen Unternehmen, dass dort auch eine gewisse Konkurrenzsituation herrscht. Und falls die Bundesregierung sozusagen jetzt Diversifizierung fördern möchte, muss man auch dazu drauf eingehen und entsprechende Unterstützungsangebote schaffen.
Ja, absolut. Ja, das wird nicht einfach. Also der Gang dahin, ja.
Ja, vielleicht abschließend ein paar letzte Worte als Fazit und Zusammenfassung aus unserer heutigen Diskussion und auch vielleicht eine Weiterleitung. Es ist allen klar, dass wir innerhalb unserer Stunde hier, die wir gemeinsam hatten, ein sehr, sehr dickes Brett gebohrt haben und natürlich nicht alle Aspekte beleuchten konnten. Aber das ist ja auch gerade Teil Ihrer Arbeit selber und Ihrer Organisation, da auch eine Hilfestellung zu leisten für die Unternehmen, die sich mit diesen Fragen gerade auseinandersetzen müssen. Frau Abel, fangen wir mit Ihnen an. Vielleicht erstes Fazit, was wir aus dieser heutigen Diskussion mitnehmen können als Ratschlag und was Unternehmen als nächstes tun können, wie sie auf dem Laufenden bleiben können, wie sie eventuell auch mit ihrer Organisation zusammenarbeiten können, um da weiterhin erfolgreich zu sein.
Ich denke, ausgehend nochmal von der Aussage, dass eben China unplanbarer wird. Ja, also wir müssen uns auf ein unplanbares China einstellen. Das heißt, aktuell sich zu informieren und auch im Detail zu informieren. Ich hatte es nochmal angesprochen, die Regionen sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich noch wichtiger werden, als es eigentlich in der Vergangenheit auch schon immer war. Und da kommt eben das Angebot von GTAI rein. Ich würde vielleicht allen, die Interesse haben, nochmals unsere Website empfehlen, also www.gtai.de. Wir haben auch eine Spezialseite, da machen Sie /China und dann bekommen Sie eben alle Informationen, die wir auch in den unterschiedlichen Bereichen haben. Also auch zu Zoll, auch zu Recht, auch zu Projekten und zu den verschiedenen Branchen, die bekommen Sie dort. Wenn Sie das dann aber eben auch im Vergleich zu Südostasien haben wollen, also wir berichten ja nicht nur über China, sondern eben auch sehen wir eines von unseren Aufgaben, das zu sehen im Vergleich zu den anderen Regionen. Auch das finden Sie natürlich bei uns, also auch die Länder, die heute angesprochen worden sind. Wir versuchen auch interessante Themen weiter zu begleiten. Auch das ist natürlich die Sache, gibt es Märkte und spannende Themen. Wir haben zum Beispiel einen Klimaschutzatlas in Vorbereitung, der demnächst online gehen wird, wo wir eben auch die CO2-Politikrichtlinien und Ziele in verschiedensten Ländern verfolgen und schauen, ja, was bedeutet das eben für deutsche Unternehmen, was für Chancen, Risiken gibt es da dabei. Wir bieten natürlich auch Webinare an, zum Teil eben auch gemeinsam mit OAV hatten wir auch schon und versuchen eben die Unternehmen vor allen Dingen darin zu informieren. Und wir haben eben auch noch eine Zeitschrift, wer es doch noch gerne hat, mit Papier, Markets, wo wir eben auch versuchen, die Themen ein bisschen globaler aufzustellen. Also nicht nur auf ein Land bezogen, sondern eben auch immer im Vergleich. Ja, was bedeutet das im Vergleich? Was bedeutet Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Herausforderungen? Also wer Interesse hat, am besten.
Das Angebot ist reichhaltig. Ja, wir werden auf jeden Fall den Link dazu in den Shownotes hinterlassen, damit Leute sich da entsprechend weiter schlau machen können. Herr Müller, auf Ihrer Seite, was ist Ihr Fazit und was sind Ihre Empfehlungen, wie Unternehmen weiter am Ball bleiben können?
Also ich denke auch das, was Frau Abele gesagt hat, es besteht Handlungsbedarf zu sagen, das China-Engagement auf eine breitere, risikoärmere Basis zu stellen. Da kommt Südostasien ins Spiel. Aber Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich mich schwer getan habe, sozusagen ganz konkrete Empfehlungen und Hinweise zu geben. Das hängt damit zusammen, dass wir mit einer relativ heterogen zersplitterten Region zu tun haben. Aber die Botschaft an die Unternehmen wäre, da gibt es Potenziale, aber die ASEAN-Option, die muss und die kann auch erarbeitet werden. Nur zu sagen, wird es dann nicht so leicht sein, wie das am Anfang bei China der Fall gewesen ist. Und was wir OAV-seitig versuchen, ist zu sagen, dort konkrete Hilfestellung zu machen, indem wir eben Marktpotenziale für einzelne Länder darstellen, zu sagen, Expertengespräche führen, zu sagen, ebenfalls auch, wie GTAI das macht, zu sagen, die Investitionsbedingungen näher an analysieren, Delegationsreisen anbieten. Wir werden beispielsweise Mitte November eine Delegationsreise nach eben Vietnam und Thailand anbieten unter dem Gesichtspunkt der Diversifizierung. Und ansonsten sozusagen stehen wir für unsere Mitglieder bereit und versuchen sozusagen für alle Arten von Anfragen zufriedenstellende Antworten zu finden.
Herr Vohr, auch da werden wir Links in den Shownotes hinterlassen und ergänzen dazu noch Unternehmen, die aus dem schönen Bundesland Bremen kommen, können Sie natürlich immer gerne an die Handelskammer Bremen wenden, die Unternehmen auch dabei unterstützt, die in China und Südostasien expandieren wollen, beziehungsweise im Import-Export-Geschäft da tätig sind. Die Wirtschaftsförderung Bremen hat selber auch Vertretungen, eigene Büros in Shanghai und in Vietnam. Aus dieser reichhaltigen Handelstradition heraus. Also auch da sind wichtige Ressourcen vor Ort und kundige Länderexperten, an denen man sich jederzeit wenden kann. Wie gesagt, ich lasse die wichtigsten Links dazu in den Shownotes und dann danke ich Ihnen, Frau Abele und Herr Müller, schon mal vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die interessanten Insights. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, danke.
Dankeschön, ebenfalls.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema neue Strategien im China-Geschäft und Diversifizierung in Südostasien. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören. Wie bereits erwähnt, spreche ich in der nächsten Folge des Podcasts noch einmal alleine mit Herrn Müller vom OAV über die Herausforderungen und Chancen im Asienmarkt. Es lohnt sich also, den Go Global Bremen Business Talks Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Wenn ihr akuten Beratungsbedarf habt, dann möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass die Handelskammer Bremen Unternehmen berät, die nach China bzw. Südostasien expandieren oder Im- und Exportgeschäfte tätigen wollen. Die Wirtschaftsförderung Bremen hat darüber hinaus auch eigene Büros in Shanghai und Vietnam und verfügt über kundige Länderexperten, deren Hauptfokus auf dem sogenannten Inbound-Geschäft liegt. Ebenso fachkundig besetzt ist das Referat International bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, das sich schwerpunktmäßig um die politischen Beziehungen und Rahmenbedingungen kümmert. Also macht davon bitte eifrig Gebrauch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.